Ja, ihr Lieben, solange wir leben, hoffen wir. Solange wir leben. Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Braucht man morgens gar nicht mehr aufstehen, oder? Starten wir nicht in jeden neuen Tag, bewusst oder unbewusst, weil wir zumindest mal irgendwas erhoffen, so perspektivisch. Wer keine Hoffnung mehr hat, der kann im Bett liegen bleiben. Bis um 11 Uhr, bis um 11:30, kann ja auch mal Urlaub sein, denn es ist auch okay. Aber so im Alltag 11, 11:30, null Antrieb mehr aufzustehen, keine Perspektive, was der Tag bringen soll. Warten ohne Hoffen ist die Hölle. Wir halten ein Leben ohne Hoffnung nicht aus. Es hofft in uns, ob wir wollen oder nicht. Das hat auch schon so ein Element der Verzweiflung, ja? Solange wir hoffen, solange wir leben, hoffen wir. Das kann man auch falsch verstehen. Ich habe vor einer Zeit lang Aktenzeichen XY geschaut. Ich bin damit als Kind groß geworden. Ich muss mir das einfach ansehen. Aktenzeichen XY, dieses Mal vermisst. Lauter Vermisstenfälle. Junge Leute, die seit 1 bis 2 Jahren als vermisst gelten. Unter Kriminalexperten gilt es dann als gesichert einigermaßen. Da ist die Hoffnung aus, da kommt nichts mehr. Da kommt keiner mehr vorbeispaziert. Ja? Da klingelt keiner mehr. In aller Regel, wenn nicht ein Wunder passiert. Und dann sitzt denn da ein Angehöriger unter Tränen. Und ich warte doch noch darauf, dass meine Tochter eines Tages nach Hause kommt. Wer will es ihm nehmen, ja? Wer will es ihm nehmen? Es gehört zu unserem Menschsein, dass wir hoffen können. Es gibt kaum einen Menschen, der nicht irgendwie hofft. Menschsein heißt, hoffender zu sein. Solange wir leben, hoffen wir. Und ich glaube, man muss auch sagen, wir leben auch nur solange wir auch noch hoffen können. Hoffnung, die Kraft hinter allen Kämpfen für ein besseres, ein erfüllteres, ein gerechteres Leben. Ja, das noch in der Zukunft liegt. Wie sieht so ein Leben aus? Für das es sich wirklich zu kämpfen und zu hoffen lohnt. Ich habe die Predigt mal ganz plakativ überschrieben. Das Beste kommt zum Schluss. Ist so ein Filmtitel von einer Tragikkomödie mit Jack Nicholson. Da muss man lachen und weinen zugleich. Wie im richtigen, wahren Leben. Wir lachen und wir weinen manchmal gleichzeitig. Ich musste daran denken, als ich den Predigttext gelesen habe, vor einer Woche ungefähr, der für heute vorgeschlagen wurde. Er steht im Römerbrief in Kapitel 8, sind die Verse 18 bis 25 und ich lese ihn mal nach der Basisbibelübersetzung. Da sagt der Apostel Paulus: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld, vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Liebe Gemeinde, der große Philosoph Immanuel Kant hat einiges geschrieben. Aber wenn man das eindampft, dann könnte man das so zusammenfassen mit vier Fragen, denen er die Menschheit hinterlassen hat. Vier Fragen, an denen sich die Herausforderungen im Alltag spiegeln lassen. Er sagt: Was kann ich als Mensch wissen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch mit seiner Identität? Und was darf ich hoffen? Was darf ich hoffen im Leben? Paulus' Antwort lautet so: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Das sind unglaublich starke Worte, oder? Das sind aber auch unglaublich steile Worte. Also diesen Satz, den sollte man nicht einfach so jedem Leidenden an den Kopf werfen. Da geht bei manchen schon der Rollladen runter, ja. Mancher tut sich mit dieser Botschaft auch generell sehr schwer. Die denken dann sehr schnell gleich an Jenseitsvertröstung, können hier in dieser Welt kaum etwas verändern, aber alle Hoffnung ruhen auf das Einst, der Einstmal. Kritiker sagen dann, das ist eine leere Hoffnung, weil man sonst den bitteren Alltag nicht erträgt, oder noch schlimmer, das Warten auf bessere Zeiten, das lähmt uns doch im Hier und Jetzt für bessere Umstände zu sorgen. Davon reden dann die Dichter und Denker aller Zeiten, Revolutionäre, Aktivisten, die dann sagen: Mach dir bloß keine Hoffnungen im Leben. Du musst handeln statt hoffen. Du musst Verantwortung übernehmen statt Vertrauen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich habe gestern ein interessantes Interview von Luisa Neubauer gelesen in der VOG Deutschland. Und es war ganz interessant. Also sie sagt dann so, also die Vorreiterin Fridays for Future in Deutschland, muss man ja unterscheiden mittlerweile, sie sagt, ich habe so gedacht, die Hoffnung wird ihr am liebsten abschaffen, das Wort. Am liebsten abschaffen. Sie sagt, Hoffnung ist absolut überfrachtet, ist völlig überhöht. Wir müssen ins Handeln kommen, ins Handeln. Und wenn wir anfangen zu handeln, dann kommt auch wieder Hoffnung auf. Und was die Hoffnung ist, das ist ja radikal auf das Diesseits beschränkt. Zunächst einmal, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich habe mich dann schon gefragt, meine Güte nochmal, was hat diese Frau an mediale Reichweite, oder? Ist nicht zu fassen. Wo bleibt eigentlich da der christliche Glaube, wenn man das mal so nebenan stellt? Fragt man sich schon, irgendwas falsch gemacht eigentlich in dieser Zeit? Das falsche Pferd gesetzt, falsche Prioritäten, falsche Schwerpunkte gesetzt. Ich lasse das mal so im Raum stehen zunächst, komm noch mal drauf. Was auffällt an diesem Predigttext, an diesem Bibeltext, ist das: Paulus macht sich an dieser Stelle keine Gedanken darüber, was der Mensch oder auch der Christ tun kann. Was er beitragen kann, um diese irdische Welt besser, erfüllter und gerechter zu machen. Das kommt an anderer Stelle, aber der Apostel, der schaut sich stattdessen diese irdische Welt an. Und zwar sehr nüchtern. Sehr, sehr nüchtern. Und er vergleicht sie dann mit dem Besten, das zum Schluss kommt. Wenn man Paulus so liest, wenn wir unsere Lebensgeschichten lesen, die unserer Mitmenschen, dann darf man sich in aller Nüchternheit durchaus mal fragen, was, kämpfen viele Menschen nicht jahrelang und hoffen. Und sie haben irgendwann den Kampf resigniert aufgegeben und sich selbst auch. Die im Bett liegen bleiben bis um 23:30. Wie viele Hoffnungsträger hat diese Welt nicht schon gesehen, die irgendwann gescheitert sind? Durchkreuzte Pläne, enttäuschte Hoffnung im Beruf, im persönlichen Leben, all das düngt den Boden der Resignation. Es wird uns ja immer eingetrichtert, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Lebe deinen Traum, jeden Tag neu, bis er eines Tages wahr geworden ist. Aber man darf auch mal fragen, wie viele sind schon an ihren Lebensträumen gescheitert? Hat sich nicht erfüllt. Dann heißt es, ich habe resigniert, sagt der Arbeitslose, der keine Stelle mehr findet. Das sagen Ehepartner, die aneinander leiden. Das sagen Singles, die einfach keinen Partner finden. Ja, das sagen auch jene, die sich immer wieder für eine bessere Umwelt eingesetzt haben. Und wir fragen uns auch heute Morgen mal, was haben wir uns im Leben erhofft bis jetzt? Was hast du dir erhofft? Was hat sich davon eigentlich erfüllt? Und welche Träume in deinem Leben sind zerplatzt? Und du bist dir einigermaßen sicher, da wird sich wohl auch nichts mehr dran ändern. Und dann fragen wir uns auch an diesem Tag mal ganz bewusst, worauf hoffe ich eigentlich im Leben? Das ist mal so ganz irdisch gedacht, worauf hoffe ich eigentlich im Leben? Und wenn wir dann erstmal über den Tellerrand des eigenen Lebens schauen, in diese Welt, in die Zeit hinein, wir brauchen da gar nicht groß anfangen, ja. Ich hatte vor kurzem Geburtstag, da wurde mir unter anderem auch ein Buch geschenkt. Ich sage gleich vorab, ich habe es mir nicht gewünscht. Weltsystem-Crash. Eine über 500 Seiten lange Litanei von aktuellen Krisen und Unruhen in der Welt. Spiegel-Bestseller. Dass so viele Menschen das lesen, ja. Also ich habe mir gedacht, wenn ich das lese, dann bleibe ich morgens auch im Bett. Derselbe Autor, jetzt kommt es noch dicker, derselbe Autor, der hat vor Jahren das Buch Der Crash kommt geschrieben. Super, ne? Er hat damit Geld verdient, das ist denn die Kehrseite. Er sagt, es Fondsmanager wirbt für Aktien. Es kann uns vieles in die Resignation treiben in dieser Welt. Und Paulus, er schaut sich die Crashs dieser Welt und im Leben der Menschen einfach an, sehr genau, und er findet dazu diese Erklärung. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Ganz einfach. Die Schöpfung, die Menschen und, jetzt komme ich wieder auf das Thema von eben, nicht nur die Menschen, auch die Natur, auch die Schöpfung. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so unantastbar. Lasst alles so, wie es ist, und dann wird automatisch das Paradies. Da ist vielleicht ein bisschen was dran, aber Paulus, der bringt hier etwas rein, was in der aktuellen Diskussion viel zu wenig vorkommt. Paulus sagt, nicht nur der Mensch ist vergänglich, auch die Natur. Auch die Schöpfung, dass die weltweiten Ökosysteme nicht mehr intakt sind, das liegt auch am Menschen, ja. Aber nicht nur, sagt Paulus. Die Schöpfung, die Menschen darin ist vergänglich. Egal in welche Welt, in welche Ecke dieser Welt wir gehen, ob in Deutschland, Europa oder in Asien, Afrika, Südamerika, selbst bei den indigenen Völkern, die alles so beim Alten lassen. Und dann sagt Paulus, dass es ist noch nicht das Ende. Er sagt, auch die Schöpfung, sie wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Dietrich Bonhoeffer, der hat in diesem Zusammenhang einmal vom Unterschied zwischen dem Letzten und dem Vorletzten gesprochen. Was wir hier erleben, Sowohl das Schöne als auch das Schwere, das, was uns belastet, was uns zu schaffen macht, das hat Bonhoeffer als das Vorletzte bezeichnet. Es ist das, was wir hier und jetzt erleben, von der Wiege bis zur Bahre. Und dann endet unser Blick, weiter können wir nicht sehen, was sein wird. Die Bibel berichtet davon, dass es alles das Vorletzte ist. Was endgültig zählt, was bleibt, das ist das Letzte, das Wesentliche, das steht bei Gott. Unser Leben, das ist ein Leben sozusagen im Wartezimmer. Das Entscheidende passiert erst, wenn die Tür aufgeht, wenn das Warten ein Ende hat. Und ja, das Wartezimmer ist unpopulär. Die Warteschleife, da will hier niemand drin hängen. Aber was hat Menschen wie Paulus und auch Bonhoeffer denn dazu bewegt, die Hoffnungen nicht allein auf dieses Leben zu setzen und dass man trotzdem beiden niemals vorwerfen könnte, sie wären hinterwäldlerisch. Sie wären erfüllt von irgendeiner Jenseitsvertröstung, sondern die ja beide nun wirklich mitten im Leben standen. Was gilt in einem Leben, für das mit dem Tod eben nicht alles zu Ende ist? Und da möchte ich einfach drei Punkte kurz erwähnen, die mir gekommen sind. Ein erster: Hoffen heißt, mehr vom Leben zu erwarten. Wirklich mehr vom Leben zu erwarten. Und er sagt, dass er dabei nicht der Einzige ist. Die ganze Schöpfung, alle Tiere, die ganze Natur, die erwarten sozusagen mehr vom Leben. Sie sind erfüllt von einer Sehnsucht, von einer Hoffnung. Angesichts der Vergänglichkeit aller Dinge wohnt ein Sehnen in dieser ganzen Welt, was wir nicht erfassen und quantifizieren können, messen können, dass das Beste noch kommt. Dass dieses Leben mehr ist als Fressen und Gefressenwerden, mehr ist als ein ewiger Kreislauf von Werden und Vergehen. Sie warten gespannt darauf, dass der Mensch sich endlich einmal so zeigt, wie Gott ihn ursprünglich geschaffen hat. Kind Gottes, ein Gegenüber zu Gott selbst, seinem Schöpfer. Der denn auch die Schöpfung dann endlich voller Ehrfurcht und Respekt vor dem Schöpfer bebauen, bewahren wird. Dann wird es soweit sein. Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Ja, wir kommen mit dem Arbeiten leider auch da nicht ganz weg. Aber es wird wohl ein wunderbares Arbeiten sein, ein wunderbares Bebauen und Bewahren ohne Schweiß und ohne dass Ökosysteme zerbrechen. Paulus erwartet, dass das Beste zum Schluss kommt. Ich glaube, dass wir wirklich diejenigen sind, wir Christen, dass wir nicht nur hier dabei stehen bleiben. Und verzeiht mir, dass ich das auch sagen muss, dass das auch immer wieder auch uns nahe sein kann. Wenn man manches rauszieht aus der Bibel, manche Szenarien, dass man denn dabei stehen bleibt. Aber unsere Botschaft ist ja nicht Crash. Unsere Botschaft ist Vollendung. Dass Jesus Christus, der einmal alles neu machen wird. Hoffen heißt, ein zweites über den eigenen Horizont hinauszuschauen. Ja, über den eigenen Horizont, wenn das so einfach wäre. Paulus gebraucht hier ein schönes Bild. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen. Wie in Geburtswehen. Keine Ahnung, wie es sich anfühlt. Viele von euch haben das erlebt. Und das Glück danach, wenn alles dann gut ging. Es hat sich alles gelohnt. Jedes Stöhnen, jede Not, jedes Schreien. Neues Leben. Hoffen heißt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Das Ziel, das Paulus erwartet und mit ihm die ganze Schöpfung. Und deswegen ist Hoffen nicht nur ein untätiges Herumsitzen. Viel mehr als nur ein Warten auf den Tod. Das Warten ist erfüllt von Sehnsucht, diese Hoffnung auch anderen mitzuteilen. Hey, nimm einfach mal dieses Bild. Das sage ich einem Schwerleidenden, nimm mal dieses Bild von der Frau, die in Wehen liegt. Lass es auf dich wirken. dass es nicht das Ende sein wird, dass Vollendung, neues Leben dastehen wird. Hoffen heißt, über den eigenen Horizont hinauszuschauen. Und dann drittens, das ist auch klar, hoffen heißt, mit Spannungen zu leben. Wir wünschen uns alle ein spannendes Leben, aber das meinen wir nicht damit. Ja. Es soll immer Abenteuer sein, es soll immer abgehen, aber mit Spannungen zu leben und die auszuhalten, das ist nicht das, was man sich wünscht. Wir wollen Spannungen auflösen. Wir wollen entspannt auf der Couch liegen und wollen uns dann lieber ansehen im Fernsehen, wie es spannungsvoll da abgeht. Der hebräische Ausdruck für Hoffen, das ist dieses Bild hier. Bis zum Zerreißen gespannt, Flitzebogen. Reißt's? Wird's reißen oder nicht? Wird's halten? Wenn's hält, dann zieh dich und komm mit meinem Leben zum Ziel. Oder reißt's und alles kaputt? Und ich war ein einziger Trottel als Christ im Leben, aufs falsche Pferd gesetzt. Da kommt nichts mehr, da geht's 2 Meter runter, da kommt Erde rauf, Feierabend. Wir sehen es ja nicht, Paulus sagt ganz klar, seine Hoffnung, die wir nicht sehen. Wir führen ein Leben, ja, spannungsvoll. In welchen Spannungen lebst du heute? Heute Morgen? Wo bist du gefordert, Dinge, die du nicht sofort ändern kannst, auszuhalten? Vielleicht der Umgang mit den eigenen Kindern, mit dem Chef am Arbeitsplatz, mit einer lebensbedrohenden Krankheit. Ich schließe. Und dann wird es eines Tages so sein. Und wir sagen uns dann, wenn wir zusammen sind, in Gottes Gegenwart, stimmt. Die ganzen Schwierigkeiten, durch die wir gehen mussten, sind ja wirklich ein Witz gegenüber der riesengroßen Party, die wir hier im Himmel abfeiern. Möge es so kommen. Amen. Lasst uns gemeinsam nun nach Möglichkeit erheben und beten, Gott danken für das Geschenk des Abendmahls. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns mit dir und miteinander aufs Neue verbunden hast. Erhalte uns in deiner Gemeinschaft, damit sich auch durch uns dein Friede ausbreite. Himmlischer Vater, wir bitten dich um Vergebung, wo wir dich und dein Wort verachtet haben. Du siehst, wo wir falschen Götzen nachgelaufen sind, wo wir unser Herz an vergängliche Dinge gehängt haben. Du siehst, wo wir dabei schuldig geworden sind an unseren Nächsten, an deiner guten Schöpfung, wo Tiere und Natur unter den Folgen unserer Schuld leiden müssen. Wir bitten dich, hilf uns, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Hilf uns zu einem gerechten Handeln gegenüber unserem Nächsten und deiner Schöpfung. Du siehst auch, wie wir unter den Folgen der Sünde leiden, wie Krankheit und Tod uns zu schaffen machen. Wir bitten dich um Linderung der Schmerzen und Heilung nach deinem Willen. Wir bitten dich für die Sterbenden und ihre Angehörigen. Sei du bei ihnen mit deinem Trost. Begleite uns auf unserem letzten Weg und hilf uns, andere auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Wir bitten dich auch an diesem Tag für die Menschen, die so von Hoffnung erfüllt sind und gleichzeitig so verzagt und verzweifelt sind. Wir bitten dich für die Geiseln, die in Gaza festgehalten sind. Wir bitten dich für die Angehörigen der vielen Familien, die hoffen jeden Tag, die dich anflehen dass ihre Leben befreit werden. Herr, komm du hinein. Schenk du Hoffnung, gib du Kraft, schenk du Geduld. Du kennst auch unsere Angehörigen, unsere Familien, unsere Nahestehenden, die auf irgendwas hoffen. Herr, wir bitten dich, sprich du zu ihnen, komm du in ihr Leben hinein, komm du auch in unser Leben, in unseren Alltag hinein und erfülle uns mit deiner Hoffnung. Und alle unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun unter diesen Segen in die neue Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.